SWR 2 Forum.
Die Moleküle der tollen Gefühle. Welche Drogenpolitik ist sinnvoll? Am Mikrofon ist Burkhard Müller-Ulrich. Die Musik spielt im Nucleus Accumbens. Das ist der Teil unseres Gehirns, in dem Glücksgefühle durch bestimmte Verhaltensmuster entstehen. Wenn dieser neuronale Reflexbogen entsprechend trainiert wird, dann entsteht Sucht. Spielsucht, die Sucht nach dem Kick bei Gefahr oder auch Drogensucht, weil Koks, Opium, Haschisch und so weiter diese Schaltstelle im Kopf auf spezielle Weise sensibilisieren. Soweit die Physiologie. Bei unserem Thema geht's aber auch um Philosophie, Soziologie und Kulturgeschichte. Denn der Konsum von Drogen ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit. Selbst in der Tierwelt sind Rauschmittel nicht unbekannt. Trotzdem bekommen wir die ganze Sache nicht in den Griff. Geistig nicht und praktisch nicht. Immer wieder rufen Politiker einen Krieg gegen die Drogen aus. Das Ergebnis ist verheerend. Die kriminelle Unterwelt beherrscht die Szene. Gewalt und Mord und sogar Massenmord sind an der Tagesordnung und die Konsumenten sind Betrügern und Panschern ausgeliefert. Als ersten unserer drei Diskutanten begrüße ich Tim Pfeiffer-Gerschel. Sie leiten die Europäische Drogenbeobachtungsstelle in München und sind ein Ansprechpartner für Politiker und Behörden und, wenn ich es richtig verstanden habe, auch für die Vereinten Nationen. In dem ewigen Hin und Her, Herr Pfeiffer, zwischen Verbieten und Erlauben, wo stehen wir da zurzeit und wo sollten wir Ihrer Meinung nach hinkommen?
Vielleicht, wenn ich das vorwegschicken darf, ich leite den deutschen Knotenpunkt der Europäischen Drogenbeobachtungsstelle, bin also nicht der Chef der gesamten EU-Agentur, sondern des deutschen Ansprechpartners. Um auf Ihre Frage einzugehen, ja, wo stehen wir? Ich würde sagen, wir bestehen de facto seit vielen Jahren, um das ein bisschen pointiert zu formulieren, meiner Wahrnehmung auf der Stelle. Wir bewegen uns in den Diskussionen immer mal wieder vor und zurück. Wir bewegen uns in dem ewigen Spannungsfeld zwischen der Freiheit des Individuums, mit sich und seinem Körper zu tun, was er oder sie für angemessen hält, was ihm oder ihr ein gutes Gefühl vermittelt oder ein schlechtes Gefühl reduziert. Das ist sicherlich ein mindestens genauso wichtiger Punkt. Die Politik ist, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen alarmiert, aber sicherlich wacher geworden, was die Diskussionsbereitschaft angeht, die Prozesse, die Sie eben schon erwähnt haben, zumindest einmal kritisch zu hinterfragen. Inwieweit sich das im politischen Handeln widerspiegeln wird, werden die nächsten Jahre zeigen.
Ich merke, Sie sind noch ein bisschen vorsichtig mit Empfehlungen, aber wir haben ja noch fast eine Stunde
Zeit,
um zu kommen. Ja, genau. Bernd Werse, Sie arbeiten im Fachbereich Erziehungswissenschaften der Frankfurter Universität und da gibt's ein Center for Drug Research. Das ist wohl auch so eine Art Drogenbeobachtungsstelle oder was machen Sie da genau?
Also dieses Forschungsbüro, was wir da betreiben, ist, der Name hört sich immer ein bisschen größer an, als es tatsächlich ist. Also wir sind tatsächlich ein kleines sozialwissenschaftliches Forschungsbüro, betreiben dort seit mittlerweile, 16 Jahren unterschiedliche sozialwissenschaftliche Studien und das reicht von intensiven, qualitativen Interviews und teilnehmende Beobachtungen bis hin zu größeren quantitativen Befragungen, also bis hin zu Repräsentativbefragungen beispielsweise und es reicht auch von der Spanne von Konsum von Alkohol und Tabak bei Jugendlichen bis hin zur harten Drogenszene. Also wir decken da alles Mögliche ab, aber eben immer aus der sozialwissenschaftlichen Perspektive.
Jetzt hatte Herr Pfeiffer ja eben Stillstand gesagt. Würden Sie das auch unterstreichen?
Stillstand im Hinblick auf Drogenpolitik kann ich so jetzt nicht bestätigen, weil sich gerade in den letzten Jahren da doch einiges getan hat, gerade weltweit gesehen. Jetzt der jüngste Fall ist Luxemburg, wo die neue Koalition gerade beschlossen hat, in dieser Legislaturperiode Cannabis zu legalisieren. Also es tut sich so einiges, auch hierzulande hat sich einiges getan, was die Wissenschaft betrifft, wo es früher immer so ganz klar war, auf der einen Seite zum Beispiel Sozialwissenschaftler, die meistens eher dem liberalen Spektrum zugeordnet wurden und sowas wie Mediziner und Psychiater und so weiter, die immer sich gegen jegliche liberalen Bestrebungen gewehrt hatten. Das hat sich zumindest aufgeweicht. Also es gibt zum Beispiel auch Polizeivertreter mittlerweile, also einige namhafte Polizeivertreter, die sich für Entkriminalisierung einsetzen. Auch die Medienwelt hat sich da ziemlich stark geändert und auch in den Parteien, das hat Tim Pfeiffer-Gerschel eben gerade ja schon kurz angesprochen, hat sich einiges getan. Mittlerweile haben wir drei Parteien im Bundestag, Bundestag, die zum Beispiel für eine Legalisierung von Cannabis sind. Die SPD wankt da auch in dieser Hinsicht. Insofern ist einiges in Bewegung.
Also auch bei Ihnen spare ich mir jetzt die Frage, ob Sie dafür oder dagegen sind, aber das kriegen wir im Laufe der Sendung noch. Und ich komme mal gleich zum dritten Mann in unserer Runde. Alexander Wendt hat gerade ein Buch veröffentlicht, das trägt den Titel Kristall, eine Reise in die Drogenwelt des 21. Jahrhunderts. Erschienen ist es im Tropenverlag und es ist wirklich eine Art Reisebericht. Sie sind ganz klassisch als Reporter herumgereist und haben Junkies und Polizisten und Psychiater und Politiker und Therapeuten und ganz viele Leute getroffen, die alle mit dieser tiefen und offenbar urmenschlichen Lust der Selbstverwandlung, der Selbstoptimierung durch Einnahme irgendwelcher Substanzen zu tun haben. Denn darum geht's ja zunächst mal. Drogen machen schmerzfrei, angstfrei und hemmungslos. Drogen geben einem das teuflische Gefühl, ein Halbgott zu sein. Aber, schreiben sie ziemlich unterkühlt, das ist ein Tausch. Das kostet halt einen Preis, nämlich Gesundheit, Lebenszeit, eventuell sogar das Leben selbst. Gibt's denn gar keinen Rausch ohne Reue?
Ja, davon haben ja sehr, sehr viele geträumt. Ich zitiere unter anderem William Burroughs, der von dieser imaginären Droge Soma schreibt, die tatsächlich alles gibt, was derjenige wünscht, aber nichts kostet, also keine schädlichen Nebenwirkungen hat. Und er schreibt natürlich dazu in seinem Buch, die gibt es nicht, weil eben zur Droge dieser Tausch gehört. Das ist immer nur diese Vorstellung, wie es eigentlich idealerweise sein sollte. Und an diesen Tausch haben sich ja über die Jahrhunderte oder noch viel länger Zeit alle gewöhnt oder haben ihn als selbstverständlich hingenommen, die Drogen konsumiert haben. Sie hatten es ja schon erwähnt, wir finden das bei Naturvölkern, wir finden es sogar schon bei Primaten. Wir finden es durch alle Gesellschaften hindurch, durch alle Zeiten. Es ist also eine wirkliche anthropologische Konstante. Ich glaube auch, dass diese Substanzen und das Gehirn wie Schlüssel und Schloss zusammenpassen. Und was jetzt die Mitdiskutanten erwähnt hatten, diese Frage, wie geht man damit um, mit der Freiheit etwas zu nehmen und mit dem Bedürfnis natürlich von Gesellschaften, das auch einzuhegen, da ergibt sich wirklich mittlerweile eine sehr, sehr interessante Diskussion. Sie hatten es ja schon erwähnt, die Debatte um die Freigabe von Cannabis, die mittlerweile sehr fortgeschritten ist. In 30 US-Staaten ist es schon dekriminalisiert oder ganz legalisiert. In Kanada ist es jetzt gerade entkriminalisiert worden. Es gibt sogar mittlerweile Debatten im Libanon, wo man es jetzt nicht ohne weiteres erwartet hätte, Cannabis zu legalisieren oder zumindest entkriminalisieren. Und es gibt sehr interessante, man kann schon nicht mehr sagen Experiment, sondern eine Praxis, beispielsweise in Portugal, wo quer durch die Drogenapotheke zumindest der Kleingebrauch, also das, was jemand als Konsumdosis dann nimmt, entkriminalisiert worden ist. Nicht legalisiert, aber entkriminalisiert. Es ist also so, dass sich die Debatte auch langsam auf Deutschland zubewegt. Wie will man künftig mit diesen Rauschsubstanzen umgehen?
Jetzt stellt sich aber sofort die Frage, wie halten Sie es denn? Also würden Sie dann sagen, angesichts der Tatsache, dass so viele Leute mit Krümeln in Taschen, egal ob geahndet oder nicht, herumlaufen, legalize it, also lasst es doch zu.
Also aus meiner Perspektive, Entschuldigung, aus meiner Perspektive würde ich sagen, Entkriminalisierung definitiv bei allen Drogen. Herr Wendt hat es eben gerade schon angesprochen. In Portugal hat man sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass Leute eben bei geringen Mengen überhaupt nicht mehr bestraft werden. Bei Cannabis wäre ich auch für eine sehr sinnvoll regulierte Legalisierung des Handels, das auf jeden Fall. Das würde vom Modell her irgendwo zwischen dem der US-Bundesstaaten und dem niederländischen Modell liegen. Da muss ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber jedenfalls, dass man das streng reguliert.
Doch, wir wollen es kurz wissen. Ja, okay. Was ist in den USA, was ist in den Niederlanden?
Also in den USA hat man zwei Probleme bei der Legalisierung. Einerseits hat man da der Kommerzialisierung einigermaßen freien Lauf gelassen, auch wenn die Produktion einigermaßen gut reguliert ist und auch der Jugendschutz sehr gut eingehalten wird. Aber es gibt eben eine unglaublich große Palette an Produkten, die eigentlich so nicht sein müsste. Sowas wie Süßigkeiten mit THC versetzt und sowas. Das kann man sich auch auch selbst machen, wenn es unbedingt sein muss. Aber genau das hat dort zu gewissen Problemen geführt. Auf der anderen Seite.
Das ist
hat
wie die Alkopop-Diskussion.
Ja, so in etwa.
Das, ja, auch ja, diese ja, süßen.
Ja, wobei das betrifft ja jetzt nicht Jugendliche, weil man hat ja dort Jugendschutz bis 21. Aber eben Leute, die sich damit aus Versehen überdosieren, das ist einfach viel leichter möglich mit solchen essbaren Sachen wie mit gerauchtem Cannabis. Und das andere Problem, was man in den USA hat, ist, dass, oder zumindest in Colorado, in einigen anderen Bundesstaaten glaube ich auch, ist, dass man nur innerhalb der eigenen vier Wände konsumieren darf. Also es gibt eigentlich keine offiziellen Konsummöglichkeiten, beispielsweise für Touristen, was in den Niederlanden halt viel besser geregelt ist, dass man eben in den Coffeeshops auch konsumieren darf. Allerdings hat man in den Niederlanden eben das Problem, dass alles andere illegal ist, außer dem Verkauf geringer Mengen. Das heißt, die gesamte Produktion und der Einfuhr liegt alles in den Händen von, naja, mehr oder weniger Kriminellen. Und diese Cannabis-Produkte sind eigentlich gar nicht legal in den Niederlanden. Und da wird aber dort auch schon seit einiger Zeit drüber diskutiert, ob man da was ändern könnte.
Was Bernd Berse eben angesprochen hat, halte ich tatsächlich für ganz wichtig, dass man dort einen, wie soll ich sagen, Graubereich geschaffen hat, der vielleicht mit Duldung überschrieben wird und auch in bestimmten Rahmenbedingungen den Verkauf und Handel und den Konsum auch reguliert hat, aber eben nur bis zu einem gewissen Grad, der im Laufe der Jahre durchaus zu Problemen geführt hat. Und die Zahl der Coffeeshops ist die letzten Jahre, Amsterdam mal ausgelassen, ja auch rapide gesunken. Und es gab eine ganze Reihe von Problemen, zum Beispiel deutscher Touristen, derer man dann schwer habhaft werden konnte. Und das ist für mich schon auch ein Ausdruck dessen, dass man eine gute Idee hatte, wie man eine Problematik, die nicht sein müsste, aufgrund des restriktiven Umgangs in den Griff bekommen wollte, die aber an anderer Stelle wie so eine Gummiblase wieder rausgeploppt hat und neue Probleme geschaffen hat, weil man es nicht zu Ende gedacht hat. Also da erscheint mir so ein konsequenter Umgang wie in Portugal durchaus sinnvoller, der aber, das muss man schon auch festhalten, nicht dazu geführt hat, dass jetzt die Konsumfrequenzen oder Konsumraten weder explosionsartig nach oben noch nach unten gegangen sind. Worüber wir im Moment sprechen, ausschließlich, ist der Aspekt der Kriminalisierung. Und auch wenn wir erst später dazu kommen, möchte ich jetzt schon mal den Samen pflanzen, dass wir im Moment immer darüber reden, dass der aufgeklärte Konsument, die aufgeklärte Konsumentin, das hat auch Bernd Berse eben schon angesprochen, etwas konsumiert, von dem sie oder er wissen, was es ist, zum positiven Zwecke. Ich denke, dass es wichtig ist, auch an diejenigen zu denken, die Substanzen konsumieren, weil sie mit dem Leben und mit dem Alltag, den sie im Moment führen, aufgrund verschiedenster Variablen, durchaus auch krankheitsbedingt eben nicht zurechtkommen. Und das ist, glaube ich, eine völlig andere Zielgruppe, von der wir da sprechen, als diesen, sag mal, wie heißt es immer so schön, Freizeitgebrauch. Und das, glaube ich, muss man sehr fein auseinanderhalten.
Also, gut, ein ganz kurzes Wort noch dazu, aber genau da, genau was eben die Leute betrifft, denen es schlecht geht, also die wirklich große Probleme haben, hat man in Portugal die größten Erfolge gehabt. Also ja, die harte Drogenszene wurde sehr stark zurückgedrängt.
Also mir wäre es sehr wichtig, dass diese Debatte einmal aus diesem Rechts-Links-Grabenbruch herauskommt. Mhm. Und in Portugal sieht man das auch sehr bemerkenswert. Dort ist dieses Entkriminalisierungsgesetz im Jahr 2000 ins Werk gesetzt worden von einer sehr linken Regierung. Dann hat man in den letzten 18 Jahren sehr viel Regierungswechsel gehabt in Portugal, auch bis zu Mitte-Rechts-Regierung. Alle haben das akzeptiert und es gibt auch in der Bevölkerung eine große Akzeptanz. Mhm. Und auch die 30 Cannabis-Staaten in den USA sind ja nach europäischen Maßstäben alle nicht links regiert. Und dort ist es gelungen, tatsächlich das aus dieser politischen Lagerbildung herauszunehmen. Das ist in Deutschland eben noch nicht der Fall. Und bei anderen Stoffen, darüber schreibe ich ja auch, die ursprünglich aus der Medizin kommen, wie MDMA, auch wie Ketamin, mit dem ja sehr interessante Ergebnisse schon erzielt worden sind, zum Beispiel bei der Bekämpfung von Depressionen. Das wäre eben sehr, sehr gut, wenn das allmählich auch wieder in die medizinische Nutzung zurückkäme. Bei Ketamin ist das auf dem experimentellen Stadium. MDMA, das wird in den USA mittlerweile experimentell medizinisch eingesetzt gegen posttraumatische Belastungsstörungen. Es wäre natürlich aber viel leichter für die generell, für die breite medizinische Anwendung, wenn das auch wieder entkriminalisiert würde. Also wie gesagt, ich plädiere ja in dem Buch nicht allzu sehr. Das ist jetzt kein Manifest für irgendwas. Das ist eine Betrachtung, ein Panorama, was ich da aufbaue. Aber wenn ich gefragt werde, plädiere ich vor allem dafür, nicht alles gleich zu behandeln, sondern zu schauen, was sind es für Substanzen, an wen richtet sich das und dann zu überlegen, wie kann man damit umgehen, aber eben pragmatisch. Und der Pragmatismus kommt dann zustande, wenn es nicht mehr politisch in dieser Weise besetzt ist.
Das ist ein okay, ganz ich würde gerne mal diesem Pfad folgen, den Alexander Wendt da jetzt beschritten hat, indem wir einfach mal ein paar Dinge ins Auge fassen oder zu Ohren uns kommen lassen, von denen ich zum Beispiel gar keine Ahnung hatte. Es gibt doch ganz viele Substanzen, die auch als Rauschmittel zu betrachten sind und die legal sind. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt von Gina, GBL heißt es, glaube ich, Gamma-Butyrolacton gelesen. Das ist völlig legal zu bekommen, aber es hat natürlich auch Rauschwirkungen. Und so gibt es also mehrere Stoffe, was ja zeigt, dass dieser ganze Bereich eigentlich völlig irrational ist, nicht?
Die Forderung nach rationaler Drogenpolitik, glaube ich, die würden wir alle drei, unterstelle ich jetzt absolut, zumindest mal unterschreiben, dass man eine Versachlichung der Diskussion führt und ich sag mal das Glauben und das Meinen mal ein bisschen außen vor lässt, sondern versucht, und das ist ja das schwierige Ziel, eine Balance zu finden zwischen einem nicht paternalistischen Handeln und gleichzeitig einem Schutz für vulnerable, also ich will heißen verletzliche Personengruppen. Das ist ja ein gesellschaftlicher Anspruch und dann sind wir natürlich bei der ganz großen Diskussion. GBL, GHB ist ja ein ganz schönes Beispiel. GBL als Vorläufersubstanz, die dann in GHB umgewandelt wird im Körper, ja auch als Knockout-Droge bekannt, Liquid Ecstasy genannt, ist ja aber ja weiß Gott nicht die einzige Substanz. Also wir brauchen ja nur, und ich glaube, man kann keine Diskussion über Drogen führen, ohne das zu sagen, wir brauchen ja nur an die, wenn man so will, ja verheerendste aller Drogen denken, die wir in unserer Gesellschaft haben. Das ist der Alkohol und als zweites der Tabak mit all den Folgen, die damit assoziiert sind. Was ja deutlich macht, dass es natürlich verschiedene Interessenslagen gibt, die sich je nach Auge des Betrachters durchaus erheblich unterscheiden. Und das, glaube ich, macht diese Diskussion auch so enorm kompliziert und schwierig, weil eben verschiedene Interessen gegeneinander abgewogen werden, die alle für sich betrachtet möglicherweise rational sind, aber es enorm schwierig ist, gesamtgesellschaftlich da eben eine Gesamtentscheidung zu treffen, die auch mit Verantwortung einhergeht.
Ja, und gerade beim Thema GHB bzw. GBL zeigt sich auch so ein bisschen die Absurdität der Drogenpolitik, denn GHB, also der Stoff, der tatsächlich im Körper wirkt, ist dem Betäubungsmittelgesetz unterstellt, genau, ist also verboten. Genau. GBL, was im Grunde genau die gleiche Wirkung erzielt, ist es nicht.
Umgebaut in GHB.
Genau. Also das ist eben so als Lösungsmittel, als Graffiti-Entferner und so weiter, ist es erlaubt und wird eben auch als solches genutzt. Aber, was man eben auch noch dazu sagen muss, es wird eben nicht in besonders großem Maße genutzt. Es hat immer mal wieder eine Rolle gespielt in unterschiedlichen Partyszenen. Wir machen in Frankfurt beispielsweise da regelmäßige Befragungen. Da gab es immer mal so einen kleinen Hype, aber in den letzten Jahren spielt das da eigentlich fast gar keine Rolle mehr. Wo es nur noch eine relativ große Rolle spielt, ist in so bestimmten schwulen Umfeldern, in denen das dann eben für den Sex eingesetzt wird. Das ist wohl
wie nimmt man mittlerweile das denn?
Schluckt man das?
Ja, flüssig. Ja, ja, genau. Das ist eine flüssige Droge.
Eine Flüssigkeit, eine klare, durchsichtige Flüssigkeit, die man schluckt. Und das GBL wird dann im Körper verstoffwechselt zu GHB.
Übrigens, da muss man auch sagen, das kann tatsächlich gefährlich sein, die Überdosierung, die führt da relativ schnell zu Ohnmacht, wenn dann niemand zur Stelle ist, dann auch ab und zu mal zum Erbrechen im ohnmächtigen Zustand. Also verglichen mit einem Joint ist das wirklich nicht ganz ungefährlich im Konsum, aber der Joint ist eben formal verboten und G formal erlaubt.
Und ja, gerade, was Sie eben gerade gesagt haben, das Überdosierungsrisiko, das kann dann manchmal dadurch, wie das halt eben gehandelt und bestellt wird, dass das dann tatsächlich irgendwie so in Form von Graffiti-Entfernern auch in großen Flaschen oder so geliefert wird und manche Leute füllen das dann beispielsweise in Wasserflaschen um oder in sonst irgendwas und da kann es dann tatsächlich auch zu unfreiwilligen Überdosierungen bis hin zu Todesfällen führen, dass jemand einen großen Schluck aus der Wasserflasche nimmt und fällt tot um, so in etwa. Also es ist zwar nicht häufig, aber das ist tatsächlich möglich bei dieser
legalen Droge. Jetzt hätte ich doch aber mal eine viel grundlegendere Frage. Ich hatte ja vorhin Alexander Wendt gefragt, ob es denn auch Rausch ohne Reue gäbe und so weiter. Die Frage dahinter ist eigentlich, ob das überhaupt wünschbar ist. Sie haben ja jetzt gerade so ein bisschen von der paternalistischen Attitüde des Staates im Hinblick auf verletzliche Personen gesprochen. Das ist ja immer die Frage um Gottes Willen. Also wenn wir da die Schleusen öffnen, was ist dann mit den Kindern? Einstiegsdroge, Haschisch und dann kommt das Nächste und so weiter. Aber vorher oder dahinter, je nachdem, wie man es betrachtet, stellt sich doch die Frage, wir reden bei Nebenwirkungen über körperliche Schäden. Die Hauptnebenwirkung ist doch, dass der Mensch, so jedenfalls ist es in der gesamten abendländischen Philosophie definiert, durch seinen freien Willen zum Menschen wird. Und die Drogen, die ihn abhängig machen, die nehmen ihm dies. Das heißt, sie entmenschlichen ihn. Da ist die Frage.
Ja, also bitte. Entmenschlichen, das kann man natürlich erstmal als Begriff so nehmen. Allerdings, wie gesagt, es gehört ja meiner Meinung nach tief zur menschlichen Matrix. Also ich würde eher sagen, jemand, der gar kein Bedürfnis nach Rausch hat, nach, wie ich sage, dem Befingern des eigenen Geistes mit Substanzen, der wäre ja eigentlich etwas völlig Neues und würde dieser menschlichen Matrix nicht mehr entsprechen, wäre ein Homo Novus. Aber weil Sie das nochmal angesprochen haben, diesen Punkt Rausch mit relativ geringen Folgen, das wird ja versucht, mittlerweile seit einigen Jahren, vor allem im Silicon Valley und in westlichen Metropolen mit dem Microdosing. Wird nur ein Zehntel der Rauschdosis genommen. Man hat also nicht mehr den klassischen Rauscheffekt, nicht mehr den Exzess. Dem Rausch wird sozusagen der scharfe Zahn gezogen. Aber die Leute, die MDMA oder LSD in Mikrodosen nehmen, die sind länger wach, die sind länger konzentriert, die können sich auch besser mit ihrer Umgebung verbinden, gerade bei LSD. Das ist also eine mittlerweile sehr gängige Praxis in einem bestimmten Milieu, was ohnehin sehr, sehr leistungsorientiert ist. Und darüber schreibe ich ja auch über mehrere Kapitel und mit mehreren Facetten, dass wir einen Swing sehen vom klassischen hedonistischen Rausch zu einer Optimierung durch Substanzen.
Das ist natürlich eine sehr komplexe und sehr schwierige Diskussion, weil man sich natürlich schon die Frage stellen kann, muss sich die Umgebung an den Menschen und an den menschlichen Apparat anpassen oder muss sich der Mensch an die Umgebung anpassen?
Wahrscheinlich beides.
Ja, aber ich denke, dieser Aspekt der Leistungsfähigkeit ist natürlich, das bringt uns ganz schnell auf ganz dünnes Eis, denn natürlich ist die Frage, wofür machen sich diese Menschen leistungsfähiger? Und ich mache ja aus jemandem, der länger wach ist, keinen klügeren Menschen und auch unter Umständen keinen effizienteren Menschen. Und nochmal, der hedonistische Rausch, auch da sind wir uns sicherlich alle einig, der ist so alt wie die Menschheit und selbst die Vereinten Nationen haben mittlerweile akzeptiert, dass das wohl kein vernünftiges Ziel ist, das aus dem Leben zu verbannen. Aber wir kennen ja durchaus auch aus dem klinischen Kontext Menschen, bei denen, ich sage es mal, die Abhängigkeitsproblematik, wenn wir jetzt an Opiatabhängige denken, auf der Substanzebene durchaus eine Begegnung findet, indem man andere Substanzen gibt, die eben diesen Kick, diesen Rausch nicht verursachen, die aber trotzdem den Wunsch haben nach Erleben, nach Modulation ihrer Stimmung, ihres Affektes. Und auch das ist zutiefst menschlich. Und ich glaube auch, da würde ich mit Alexander Wendt voll und ganz mitgehen, dass ein Mensch, der nichts spürt und weder nach oben noch unten sich ausregelt, eher ein entmenschlichter Mensch wäre. Aber genau das ist ja ein Problem bei denjenigen, die das eben im Alltag nicht mehr erleben, sondern, ich sag mal, monoton zum Beispiel im Keller hängen und nachvollziehbarerweise den Wunsch haben, angesichts der Problematik, mit denen sie zu kämpfen haben, da auch vielleicht temporär rauszukommen. Und ein zweiter Gedanke zu Ihrer Frage, Herr Müller-Ulrich. Ich glaube, wir müssen auch differenzieren zwischen dem gelegentlichen Rausch, der mehr oder minder Folgen hat, und jemanden, der dann im weiteren Verlauf der Entwicklung eine Abhängigkeit entwickelt und dann möglicherweise auch eben nicht mehr diese Wahlfreiheit hat, weil er aufgrund verschiedener Prozesse, die nicht nur biologisch und auf Substanzebene zu verorten sind, sondern was mit Lernen zu tun haben, was mit sozialem Kontakt zu tun haben, was mit Emotions-, also Gefühlsregelung zu tun haben, auf eine Ebene gerät, wo er eben zunehmend weniger in der Lage ist, das vornehmen zu können.
Gerade in dem Zusammenhang ist es auch wichtig, immer darauf hinzuweisen, also ausgehend von der Ausgangsfrage, dass eben die Droge nicht sozusagen selbst ein Akteur ist, der dann quasi irgendwann selbst die Macht übernimmt, so wie es ja immer noch so eine Vorstellung ist, dass man irgendwie abhängig wird und dann ist man quasi wie als Sklave der Droge ausgesetzt, sondern die Leute, die abhängig werden, haben in aller Regel eine entsprechende Vorgeschichte, die dahin geführt hat und die schon bestimmte Probleme im Vorhinein hatten, die sie versucht haben, mit dieser Droge zu bekämpfen. Und insofern ist das immer ein Problem, was jetzt nicht der Droge zuzuschreiben ist, sondern dem Bedürfnis, irgendein Defizit zu bearbeiten, was man damit hat. Und noch ein Wort zu dieser Sache mit Microdosing oder überhaupt Drogen zur Selbstoptimierung. Da muss man ja doch immer noch betonen, das ist schon ein Minderheitenphänomen. Es gibt Untersuchungen auch über solche Sachen wie Hirndoping und so weiter, wo man auf relativ niedrige Zahlen kommt. Und gerade was das Microdosing betrifft, das ist zwar so ein bisschen so ein hippes Thema, was seit ein paar Jahren aufgekommen ist, aber gerade hier in Deutschland, wir sind auch schon mal gefragt worden, wissen wir irgendwas darüber? Ich glaube, das sind doch immer noch nur eine ganz kleine, ja, wie soll man sagen, Elite, Avantgarde, wie auch immer, die sowas ausprobiert, mit geringen Dosen LSD irgendwie ihre Kreativität zu fördern oder so.
Das gilt natürlich für ganz
Perverse,
viele
dieser Substanzen. Herr Werse, was Sie eben über Abhängigkeit gesagt haben, ja, es leuchtet mir natürlich ein, dass Leute, die sowieso Probleme im Leben haben, eher gefährdet sind, sich in die Arme, in die Fänge der Droge zu begeben. Aber ich glaube, es gibt da Unterschiede, nicht wahr? Also das Suchtpotenzial ist doch sehr verschieden, klar, von manchen Drogen. Und ich bin auch in der Vorstellung groß und mittlerweile alt geworden, dass es gewisse Dinge gibt, vor denen man richtig Angst haben muss, weil ich glaube, Heroin ist so ein Ding, das macht, weiß nicht, 95% oder so süchtig. Das heißt also, wenn man damit anfängt, dann ist man quasi unwiderruflich schon drin. Oder ist das falsch? Sind das Mythen?
Das ist tatsächlich falsch. Also wir haben ganz am Anfang von unserer Forschungstätigkeit mal eine größere Studie gemacht, wo ich selbst sehr viele Leute interviewt habe, die unterschiedliche Drogen ausprobiert und teilweise auch regelmäßig konsumiert hatten. Und da waren erstaunlich viele Leute dabei, die gesagt haben, sie haben irgendwann mal Heroin ausprobiert, hat ihnen aber nicht so gefallen. Oder aber sie haben Heroin ausprobiert und sie wussten von vornherein, okay, das hat ein hohes Abhängigkeitspotenzial. Und haben dann zum Beispiel solche Sachen gemacht, wie sie haben es an einem Abend konsumiert, irgendwann war es dann gut, sie hatten noch was davon übrig, das haben sie dann im Klo runtergespült, um nicht in die Versuchung zu geraten, das wieder zu konsumieren. Also sprich, es gibt jetzt keine so genauen Zahlen darüber, aber die meisten Leute, die Heroin ausprobieren, ich denke mal, das kann man schon einigermaßen als gesichert ansehen, werden nicht davon abhängig. Trotzdem ist es natürlich so, wie Sie ja eben gerade schon gesagt haben, diese Droge ist natürlich besonders gefährlich. Es gab ja vor einiger Zeit mal eine englische Studie, wo man so ein Ranking vorgenommen hat in der Gefährlichkeit unterschiedlicher Drogen und da stand Heroin schon sehr weit oben, also zweifellos. Und da bin ich auch ganz bei Herrn Wendt, wenn er sagt, man sollte psychoaktive Substanzen nach ihrem Risikopotenzial bewerten und nach Möglichkeit auch nach ihrem Risikopotenzial regulieren.
Aber nochmal.
Helfen Sie doch mal gerade so einem Dummi wie mich, wenn wir schon über die verschiedenen Substanzen reden, mit einem kurzen Ranking. Also einfach, dass wir hier einen praktischen Erkenntnisgewinn haben. Was würden Sie sagen, in der Reihenfolge der Gefährlichkeit sind die wichtigsten Substanzen, die man kennen sollte?
Also wenn man das Ranking sich anschaut, das der britische Wissenschaftler David Nutt aufgestellt hat, nach der tatsächlichen gesellschaftlichen Schädlichkeit von Substanzen.
Und wie bemisst
da steht
die sich?
Alkohol ganz oben.
Mhm. Wie bemisst die sich? Also wie viele Leute oder
nein, er hat ganz viele verschiedene Expertinnen und Experten befragt, hinsichtlich, also aus dem Gesundheitsbereich, aus dem Sozialbereich. Und die haben ein gemeinsames Ranking der Gesamtschäden, die mit dem Konsum einhergehen, für die Gesellschaft, für das Individuum, strafrechtlich, gesundheitlich, sozial, psychisch und das
wirtschaftlich.
Das in eine Reihenfolge gebracht. Also der Versuch, ein möglichst komplexes Phänomen in eine Reihenfolge zu bringen.
Das und da sieht man eben auch, wie gesagt, Alkohol, Sie haben auch richtig gesagt, Opiate stehen relativ weit oben. Cannabis steht eben im unteren Mittelfeld. Ja, genau. Das ist da so sehr, sehr viel anders eingestuft.
Wobei dieses Ranking, ich glaube, das ist, da müssen wir insofern vorsichtig sein, das Ranking von David Nutt, das ja auch aktualisiert worden ist und wiederholt wurde, natürlich auch basiert auf dem aktuellen Umgang mit diesen Substanzen. Das darf man nicht aus den Augen verlieren. Sowas wie gesundheitliche Folgen des Konsums. Ich sage jetzt mal etwas pointiert, Sie können mit Opioiden oder mit Opiaten, können Sie Asbach uralt werden. Wenn Sie die in reiner Form und kontrolliert konsumieren, können Sie damit alt werden. Wenn Sie in hohen Dosen Alkohol konsumieren, zerstört das auf eine ganz ganz klassisch physiologisch-körperlichen Ebene zerstört sie das. Also da gibt es erhebliche Unterschiede, ob es mit Zellgiften zu tun haben oder nicht, mit zerstörerischen Substanzen oder nicht, mit ganz komplexen Interaktionseffekten.
Und auf der anderen Seite gibt es halt eben, wie wir alle wissen, sehr viele Leute, die sehr gut mit Alkohol umgehen können, die halt das eben nur in geringen Dosen zu sich nehmen, die sich nicht damit schädigen. Insofern ist es immer wichtig zu sagen, also so ein Ranking ist zwar eine ganz interessante Sache, aber letztlich sind die Risiken doch auch individuell unterschiedlich. Also manche Leute, die zum Beispiel jetzt für psychische Probleme anfälliger sind, für die empfiehlt es sich in der Regel eher nicht so, zum Beispiel Cannabis oder gar Halluzinogene zu konsumieren. Andere Leute, die ein Problem mit ihrer Impulskontrolle haben, die werden dann eher mit Stimulanzien oder mit Alkohol Probleme bekommen. Also das ist individuell wirklich sehr unterschiedlich.
Also ich zeichne in dem Buch das auch nicht weich. Ich habe auch eine Drogenklinik besucht, die speziell Krystallabhängige, ehemals Krystallabhängige, dann versucht, drogenfrei, suchtfrei zu machen, soweit das geht. Hat dann auch mit jemand gesprochen, der das sehr intensiv konsumiert hatte, dann wirklich fast jeden Tag. Also er hatte eben gedealt, war damit auch wunderbar an der Quelle, hat das mit dem Dealen finanziert, seinen eigenen Konsum. Wog dann zum Schluss knapp unter 50 Kilo, ist von seiner Mutter aufgelesen und dann erstmal ins Krankenhaus gebracht worden und vom Krankenhaus dann in diese Klinik gekommen. Das zeigt eben sehr eindrücklich, dass sich jeder, der Substanzen sich einverleibt, sich immer zwischen diesen Punkten seiner eigenen Wahlfreiheit und seinem Wunsch nach Überschreiten von Grenzen und diesem Gefangensein durch eine Substanz bewegt. Natürlich von Substanz zu Substanz unterschiedlich. Und ich habe auch mit jemand gesprochen, einem Unternehmer hier in Berlin, der seinen Konsum von allem Möglichen, also von Methamphetaminen und anderen Amphetaminen, strikt begrenzt, von Freitag bis Montag früh, um dann möglichst an einem Stück Party zu machen, mit wenig oder mit keinem Schlaf. Dazwischen sich aber gesund ernährt, in der Woche eben, wie gesagt, nichts nimmt und damit relativ gut zurechtkommt, also kontrolliert zurechtkommt. Das ist eben auch eine Sache, die extrem wahrscheinlich von der Vertratung des eigenen Gehirns abhängt. Und der eine, wie gesagt, der kann es sehr leicht hinter sich lassen, der andere nicht. Was in der Tat der Fall ist, und William Burroughs schreibt das in seinem Buch, der hat ja wirklich fast alles durchprobiert. Er meint, dass eigentlich nur die Opiatsucht die wirklich sehr gefährliche Sucht ist, weil die, jedenfalls bei sehr vielen, das Gehirn in einen Suchtkreislauf umbaut. Und dann der ganze Mensch sich ausrichtet auf diese Frage, wo bekomme ich jetzt die finanziellen Ressourcen und wo bekomme ich den Stoff her? Und das ist ja eben, wie gesagt, der Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe, Unterschiedliches eben auch unterschiedlich zu behandeln.
Es gibt ja bei unserem Thema, das merke ich deutlich, diese individuelle Komponente, aber es gibt auch eine kulturelle Komponente und Sie haben Ihr Buch Alexander Wendt ja als eine Reise in die Drogenwelt des 21. Jahrhunderts deklariert, aber Sie haben auch historische Perspektiven drin und die historische Betrachtung hilft auch sehr oft bei der Einschätzung sowohl, ja, was die Gefährlichkeit und die Nebenwirkungen und die Kontraproduktivität von Prohibition beispielsweise, das hat man ja alles historisch nachvollziehen können, betrifft. Und auf der anderen Seite ziehe ich so ganz private Schlussfolgerungen daraus, wie zum Beispiel Alkohol, der natürlich zu Recht genannt wurde als ganz wichtige Droge, gehört zu uns seit etlichen tausend Jahren. Die Römer hatten schon den Rebensaft. Cannabis bei uns wohl weniger. Und da denke ich mir, vielleicht sind wir einfach, weil Sie auch immer so von der Verdrahtung des Gehirns und der Matrix sprechen, einfach mehr auf Alkohol gepolt. Oder ist das eine Milchmädchenrechnung vom Müller-Ulrich?
Naja, gerade was Cannabis betrifft, da hat sich ja auch einiges geändert. Also einerseits muss man natürlich dazu sagen, wie ja auch in Ihrem Buch zum Vorschein kommt, dass Cannabis auch früher schon eine Rolle gespielt hat in Europa, da allerdings weniger als Rauschmittel, sondern einerseits als Nutzpflanze, andererseits als Medizin. Wobei ja interessant ist, dass zu früheren Zeiten es auch so eine Auffassung gab von Medizin, dass Medizin immer irgendwie auch einen psychoaktiven Effekt haben muss, weil einfach eben viele der Arzneimittel, die bis ins 19. Jahrhundert oder bis weit ins 19. Jahrhundert hinein gängig waren oder bis ins 20. Jahrhundert hinein gängig waren, auf Opiumbasis oder auf Cannabisbasis waren. waren und deswegen eben immer einen psychoaktiven Effekt hatten und dann die Leute teilweise die Meinung hatten, wenn irgendwas nicht irgendwie psychoaktiv wirkt, dann kann es nichts taugen, so in etwa. Also das ist das eine. Zum anderen hat sich aber jetzt mittlerweile ja seit Ende der 60er ja da auch eine Kultur um das Cannabis herum gebildet, was ja durchaus auch schon ja jetzt mittlerweile 50 Jahre sind. Also sprich auch Traditionen können sich ändern. Natürlich ist das alles viel kleiner und viel weniger als die Kultur, die sich um Alkohol herum gebildet hat, was aber natürlich auch wieder zum Teil damit zu tun hat, dass Alkohol eben nicht nur legal ist, sondern eben absolut allgegenwärtig und in unserer Gesellschaft, dass überall jederzeit Alkohol zu billigen Preisen erworben werden kann.
So ein gesellschaftliches Schmiermittel.
Und Werbung dafür gemacht wird, ist im Grunde genommen eigentlich wirklich absurd, weil meiner Meinung nach sollte wirklich für keine psychoaktive Substanz Werbung gemacht werden.
Aber das ist ja tatsächlich auch so, wenn wir jetzt, ich reibe mich immer ein bisschen daran, diese Diskussionen über Drogen und psychoaktive Substanzen zu reduzieren auf diesen legalistischen Aspekt, ob irgendetwas legal ist oder nicht. Denn Bernd Werser hat es vorhin ja auch schon selber gesagt. Natürlich ist es so, dass unter den Jugendlichen, die Zahlen kennen wir ja, wer das Interesse hat, Cannabis zu konsumieren heute unter den jungen Menschen, wird das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch tun. Und wir haben schon einmal die Diskussion gehabt, durchaus auch im Zusammenhang mit den Opiaten. Ich erinnere an die Heroinstudie, die vor ja auch schon 20 Jahren fast initiiert wurde. Da bestanden dann auch Sorge in dem Moment, wo man das als medizinische Intervention zur Verfügung stellt, dass wir jetzt also die Gesundheitssysteme überrannt werden von Zehntausenden von Heroinabhängigen, die jetzt alle das auf Rezept haben möchten, was nie passiert ist. Also ich denke, das klang ja heute auch schon mal oder wiederholt an. Wir haben es immer mit bestimmten Gruppen zu tun, die eine Affinität aus verschiedenen Gruppen zu, ich sag mal, intensivem Konsum haben. Auch das ist bei Cannabis ja sehr eindrucksvoll. Wenn die Hälfte der jungen Männer Erfahrungen mit Cannabis hat, heißt das nicht, dass die Hälfte der jungen Männer Probleme entwickelt, sondern vielleicht nur 10% oder 5%, die dann tatsächlich danach eine Störung im klinischen Sinne entwickeln. Und wir müssen uns die Frage stellen, wie balancieren wir das aus, dass wir wissen, dass ganz viele Menschen, das gilt für Alkohol genauso, mit dieser Substanz kein Problem haben und wo ziehen wir die Grenze und sagen, das Risiko nicht nur für den Einzelnen, sondern für alle ist so groß, dass wir ein Rasenmäherprinzip einziehen und sagen, hier ist eine definierte Grenze für alle. Das haben wir beim Alkohol im Straßenverkehr auch gemacht. Im Straßenverkehr gelten klare Regeln, da gibt es Verstöße und das ist auch gut so. Beim Cannabis sind wir noch dabei, die Rahmenbedingungen für eine Regulierung zu diskutieren, auszufechten und gegeneinander abzuwägen, weil das, glaube ich, heute, und das muss man auch in der Deutlichkeit sagen, auch zum Beispiel auf der Homepage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die ja nun eine Regierungsorganisation ist, ist zu finden, dass der gelegentliche Konsum von Cannabis bei Erwachsenen ohne einschlägige Vorbelastung entsprechender Krankheiten vermutlich als unbedenklich zu sehen ist. Also da hat tatsächlich auch eine Wissensveränderung stattgefunden, die sehr positiv ist und die Diskussion ist sicherlich noch nicht vorbei.
Was würden Sie denn sagen, Herr Pfeiffer, wenn Sie schon sagen, wir sollen über diese Grenzen diskutieren, wo würden Sie sie ziehen, gerade zum Beispiel bei Cannabis? Ich habe eine ganz interessante Erfahrung neulich gemacht, weil Sie eben auch Alkohol und Straßenverkehr angesprochen haben. Ich wurde rausgerufen von der Polizei und dachte mir, okay, jetzt muss ich pusten, aber nix Pustekuchen. Ich musste nicht pusten, sondern ich sollte mal Urin abgeben. Und das habe ich noch nie erlebt. Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist, dass man also auch im Straßenverkehr schon sozusagen Drogentests unterzogen werden kann. Und hinterher hat mir jemand gesagt, du, weißt du was, du hattest so einen Werkzeugkasten da hinten drin. Und es ist bekannt, dass Handwerker offenbar sehr viel Cannabis konsumieren. Und die Polizisten wussten das offenbar auch. Ich hoffe, dass jetzt nicht die Handwerkskammer an den Sender schreibt. Aber das sind Erfahrungen.
Davon wird man ja eher ein bisschen langsamer, aber gut, wenn das die Erfahrung ist, würde mich nur wundern.
Kommt so ein bisschen auf die Monotonie der Arbeit an,
womöglich. Ja, ob es erträglich ist oder nicht. Also diese Grenzwertziehung, das ist ja schon eine sehr konkrete Frage dann, die ja davon ausgeht, dass wir da schon Regularien haben. Cannabis im Straßenverkehr ist ein ganz heißes Eisen und da streiten sich natürlich die Bundesländer untereinander. Es gibt Bundesländer, da wird also gezielt nach Cannabis gesucht und dann der Konsum von Cannabis auch, wenn er hinsichtlich seiner psychoaktiven Wirkung schon nicht mehr aktiv ist, wird der Konsum interpretiert als deviantes Verhalten und damit die Fahrfähigkeit in Frage gestellt, so als Argumentationsstrang. Da gibt es tatsächlich noch keine bundesweit einheitlichen Vorgehensweisen. Suchen können Sie nach allem Möglichen, aber da ist tatsächlich eben noch sehr viel auch ich will nicht den Begriff der Willkür verwenden, aber sehr viel unterschiedliche Interpretationen, um das mal vorsichtiger zu formulieren. Das
ist völlig unsystematisch.
Ich meine, du hast dich jetzt eben gerade da etwas vorsichtig ausgedrückt. Ich will es mal so in aller Klarheit sagen, in Deutschland hat da wirklich eine geradezu beispiellos absurde Regelung, was Drogen im Straßenverkehr betrifft. Es ist sogar bei allen anderen Drogen außer Cannabis ist es so, wenn die Fahrerlaubnisbehörde davon mitbekommt, dass man irgendeine dieser Drogen, zum Beispiel in seiner Jugend irgendwann mal Ecstasy genommen hat, könnte man bis auf weiteres seinen Führerschein entzogen bekommen und zu einer MPU gezwungen werden. Völlig unabhängig davon, ob man jemals berauscht gefahren ist oder nicht. Das gibt es in kaum einem anderen Land, dass man das überhaupt nicht abhängig davon macht, ob jemand das trennen kann oder nicht. Bei Cannabis ist es ein bisschen anders. Da wird regelmäßiger Konsum vorausgesetzt, was aber auch nicht klar formuliert ist, ab wo dann regelmäßig anfängt, was dann dazu führt, dass sich da eine ganze Branche herausgebildet hat von MPU-Beratungen und von Psychologen, die dann MPUs durchführen, bei denen man sich vorher dann in der Beratung informieren muss, was man den Leuten sagen darf, damit man eine Chance hat, überhaupt da durchzukommen. Also man ist dann weit davon entfernt, dass man die Wahrheit sagen soll, sondern man darf halt eben nur bestimmte Dinge über seinen Konsum sagen, damit man vielleicht seinen Führerschein wiederbekommt. Und das ist eine Regelung, die deutlich geändert werden sollte, weil das nämlich auch die Botschaft sendet an die Leute. Im Grunde ist es egal, ob du bekifft fährst oder nicht, weil du bist sowieso dran. Insofern sollte man da wirklich viel bessere Regelungen einführen, was Grenzwerte betrifft.
Aber das ist natürlich eine ganz schwierige und ganz aufwendige Diskussion. Ich meine, mit der gleichen Argumentation müssten wir über die massenweise Verwendung von psychoaktiven Medikamenten nachdenken, die natürlich auch millionenfach im Straßenverkehr unterwegs sind, wo es auch ganz viele Graubereiche gibt. Hustensaft, aber viel eher Dinge, die zum Beispiel ein bisschen schläfrig machen. Aber da ist ein riesen Graubereich, der den Verkehr betrifft, wo ganz viel unsystematisch stattfindet.
Eine letzte Frage zum Schluss. Wir haben gemerkt, dass die Debatte erfreulicherweise jetzt nicht mehr in den Links-Rechts-Schemata verläuft. Bernd Werse hat am Anfang gesagt, es gibt auch noch so eine andere Bruchlinie der Diskussion, eine Frontlinie, mehr so zwischen den sozialwissenschaftlichen und den strikt medizinischen, psychiatrischen.
Nicht mehr so.
Und genau. Jetzt noch eine Entgegensetzung, die mir bei der Lektüre von Alexander Wenz' Buch aufgefallen ist. Der Westen, also Deutschland, eher Heroin, der Osten eher auf Amphetamin.
Da haben wir eine sicherlich ganz eindeutige regionale Schwerpunktsetzung. Wir haben ja auch schon
Warum? Seit
Jahren. Ja, das ist eine gute Frage. Also das naheliegendste Argument ist sicherlich die Nähe, das wird immer gerne zitiert, die Nähe zu Tschechien. Das heißt ja nicht mehr Tschechische Republik. Zu Tschechien. In diesem Land gibt es eine jahrzehntealte Kultur des Konsums von Pervitin. Das hat sie. Wenn Sie darauf eine Erklärung liefern können, gewinnen Sie wahrscheinlich einen Nobelpreis. Es ist unser Nachbarland und wir haben vollkommen andere Konsumschwerpunkte. Sie werden kaum eine Heroinszene finden in Prag. Das mag erheblicherweise was mit Verfügbarkeit zu tun haben. Wir haben aber auch bei Konsum von Substanzen im Westen ganz unterschiedliche Präferenzen. Wenn Sie in die Niederlande schauen, dann werden dort Opiate fast gar nicht IV konsumiert, während das in Deutschland immer noch 60% der User tun. Und niemand hat eine gute Erklärung, warum das also an der Grenze diesen klaren Shift gibt. Das heißt, diese kulturelle Überlagerung findet statt, die möglicherweise regional ausgeht und sich auch nicht immer dann über große Regionen ausbreitet.
Ein bisschen habe ich eine These dazu. Also einerseits hat es natürlich was mit der Nähe zu Tschechien zu tun und dass dort eben Methamphetamin relativ billig zu haben ist in der Nähe der tschechischen Grenze. Aber zum anderen hat es sicherlich auch damit zu tun, dass in diesen ländlichen Regionen wahrscheinlich andere Stimulantien vielleicht etwas schwerer erhältlich sind und sich dann tatsächlich das dann irgendwann verselbstständigt hat, sich dann so eine Konsumkultur herausgebildet hat, wie es sie in den meisten beispielsweise westlichen oder nördlichen Teilen von Deutschland überhaupt nicht gibt. Also in Frankfurt beobachten wir das seit vielen Jahren, spielt Crystal Meth überhaupt keine Rolle. Also hier und da mal einzelne Konsumenten, aber das ist wirklich interessant, wie sich
aber
das
aber die gleiche erfüllt. Frage kann man ja auch stellen, warum gibt es in Hamburg und Frankfurt eine Crack-Szene, nennenswerte, die es im Rest Deutschlands überhaupt nicht gibt. Also auch in Berlin in der Form nicht existent.
Richtig,
also auch die Argumentation Großstadt greift dann nicht.
Ja, der Hafen möglicherweise. Also man weiß ja auch, wo bestimmte Sachen angewendet werden.
Das hat sicherlich was mit Marktstrukturen zu tun, die sich verselbstständigt haben, sozusagen.
Mit dieser faszinierenden Vielfalt müssen wir jetzt schließen. Der Mensch ist rauschaffin, das haben wir gelernt, aber der Konsum ist kulturell, sogar regionalkulturell, lokalkulturell. Ja. Und alles dies haben wir im SWR2 Forum die Moleküle der tollen Gefühle gelernt. Wir sprachen über die Frage, welche Drogenpolitik sinnvoll sei, mit Tim Pfeiffer-Gerschel. Er ist psychologischer Psychotherapeut und Leiter des deutschen Knotens der Europäischen Drogenbeobachtungsstelle, mit dem Buchautor Alexander Wendt, dessen Buch Kristall, eine Reise in die Drogenwelt des 21. Jahrhunderts, gerade erschienen ist, und mit Bernd Werse. Er ist leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter am Center for Drug Research an der Frankfurter Goethe-Universität. Die Gesprächsleitung hatte Burkhard Müller-Ulrich.